Ja, wir möchten heute mit einer neuen Serie starten, und zwar über das Buch Habakuk. Seit ein paar Wochen, ja ungefähr so 3 Monaten, würde ich sagen, bin ich mit diesem Thema, mit dieser Serie schwanger. Ausgelöst wurde das dadurch, dass ich im Herbst letztes Jahr eine Predigtreihe von dem Tobias Teichen angeschaut habe, der auch über Habakuk gesprochen hat vor mittlerweile 2,5 Jahren. Und es arbeitet in mir. Und ich glaube, dass dieses Buch Habakuk ein Schlüssel ist, ja weiter an dieser Thematik dran zu bleiben, wo ich die letzten beiden Predigten auch schon drüber gesprochen habe, nämlich wie können wir ein kraftvolles Jahr 2021 erleben für uns, wo wir trotz Krise und in der Krise gestärkt und voll Hoffnung ja leben können und auch ja weiter sind, wenn die Krise vorbei ist, als wir vorher waren. Das Buch Habakuk hat 3 Kapitel, es ist sehr kurz, wir finden es nahezu am Ende vom Alten Testament, im ersten Teil der Bibel. Habakuk hat vor ungefähr 600 Jahre vor Christus gelebt, ein bisschen mehr davor. Das Buch ist entstanden kurz bevor Nebukadnezar seinen Feldzug gestartet hat, über verschiedene Orte in Richtung Jerusalem. Und Habakuk ist ein besonderer Prophet. Alle anderen Propheten in der Bibel haben von Gott eine Botschaft gehört und sie den Menschen gebracht. Und bei Habakuk ist es genau andersrum. Er hat gesagt, Gott, wir müssen reden. Ich habe Fragen. Habakuk ist der Prophet, der quasi stellvertretend für uns Menschen zu Gott hingegangen ist und gesagt hat, Gott, warum? Und wie lange noch müssen wir warten und aushalten? Es sind Fragen, die er Gott stellt, die ja uns betreffen, wenn wir an Jesus Christus glauben, aber vielleicht auch, wenn wir nicht an ihn glauben. Die Frage, warum passieren Dinge in unserem Leben oder wie lange müssen wir verschiedene Sachen noch aushalten oder warten auf verschiedene Sachen, die sind so nah bei uns. Und ich glaube, gerade in dieser Zeit, die wir gerade durchleben, ist es präsenter wie selten zuvor. Es bewegt uns, diese Fragen. Und so glaube ich, auch wenn du jetzt hier bist oder von zu Hause zuschaust und du sagst, ja, so mit Jesus und so bin ich noch nicht so richtig, kann ich noch nicht so viel anfangen. Ich glaube, trotzdem kannst du von diesem Thema was mitnehmen, weil diese Fragen, denke ich, auch für dich spannend sind. Und so möchte ich einsteigen in das Buch Habakuk Kapitel 1, die Verse 2 bis 4. Wie lange her soll ich noch rufen und du hörst nicht? Ich schreie zu dir, Hilfe, Gewalt, aber du hilfst nicht. Warum lässt du mich die Macht des Bösen sehen und siehst der Unterdrückung zu? Wohin ich blicke, sehe ich Gewalt und Misshandlung. Es erhebt sich Zwietracht und Streit. Darum ist das Gesetz ohne Kraft und das Recht setzt sich gar nicht mehr durch. Ja, die Bösen umstellen den Gerechten und so wird das Recht verdreht. Habakuk musste miterleben, wie der gottesfürchtige König Josia abgelöst wurde durch dessen Söhne, die von Gott nichts mehr wissen wollten. Und diese Söhne haben heidnische Kulte wieder eingeführt. Und Habakuk hat miterlebt, wie das Land den Bach runtergegangen ist. Menschen haben sich nicht nur von Gott abgewandt und dann einfach nur ein gutes Leben geführt. Nein, da war Gewalt, da war Chaos, da war Streit zwischen den Leuten, es war Hass da und eine Gesetzlosigkeit. Das heißt, er mahnt oder macht Gott aufmerksam darauf, dass es eine unzureichende Rechtsprechung gab. Stell dir vor, du erlebst was und niemand hilft dir, weil es kein Rechtssystem gibt. Da gibt es keinen Anwalt, zu dem du gehen kannst und du bist völlig ausgeliefert. Warum, Gott, lässt du das zu und wie lange noch muss ich warten und aushalten? Habakuk stellt Gott diese Fragen und sie sind heute noch aktuell. Warum ist die Welt heutzutage so, wie sie ist, mit dem ganzen Chaos? Warum musste er oder sie sterben? Warum hat Gott mich nicht davor bewahrt? Warum muss ich das erleben? Warum tut Gott nichts, auch wenn ich bete? Warum hat sich mein Kinderwunsch nicht erfüllt? Und wie lange noch muss ich dafür beten, bis Gott mich hört? Wie lange noch muss ich auf eine Beziehung warten? Wie lange noch muss ich dieses Leid ertragen? Und vermutlich hast du deine ganz eigenen Fragen nach dem Warum oder wie lange noch. Fragen, wie Habakuk sie Gott gestellt hat. Es kann sein, dass du jetzt diesen Gedanken hast, so, ja, Moment mal, Philipp, aber wir können Gott doch nicht einfach diese Fragen stellen. Das tut man doch nicht mit Gott. Wir sind ganz am Anfang von diesem Buch von Habakuk und es fällt auf, dass diese Fragen da sein dürfen. Habakuk stellt sie Gott. Und wenn das nicht erlaubt wäre, wäre das ja nicht ein Teil der Bibel. Und im Gegenteil, wir finden noch viele andere Stellen in der Bibel, die berichten, wie Menschen genau solche Fragen haben und sie Gott sagen. Ein Drittel der Psalmen, da versteht der Autor Gott überhaupt nicht. Zum Teil sind es sogar richtige Anklagen gegen Gott. Nach dem Motto, Gott, du, was auch immer, ich komme nicht klar darauf. Und dann denken wir an das Buch Klagelieder. Ich meine, der Titel hört sich ja schon total positiv an, oder? Dann Jeremia, das ist ein sehr langes Buch und er wird nicht umsonst der leidende Prophet genannt. Was der durchgemacht hat. Oder Hiob, auch ein ganz langes Buch, was sich das ganze Buch über nur mit einer einzigen Frage beschäftigt. Warum, Gott, lässt du Leid zu? Im Neuen Testament geht es weiter. Jesus hat am Kreuz gefragt, Gott, warum hast du mich verlassen? Und wenn selbst der Sohn Gottes fragt im Leid, warum, dann dürfen wir es doch auch stellen, diese Frage. Interessant finde ich, dass diese Frage nach dem Warum und wie lange noch nur Sinn ergibt, wenn wir ein biblisches Gottesbild haben. Lass mich erklären, was ich meine. Die Bibel spricht von drei zentralen Eigenschaften von Gott. Gott ist Liebe, Gott ist allwissend und er ist allmächtig. In einer Religion, wo Gott nicht Liebe ist, wäre die Antwort auf die Frage nach dem Warum eigentlich vorher schon klar. Weil ich dich quälen will. Oder so ähnlich, ne? Gott ist allwissend. Er weiß von unseren Problemen schon, bevor wir sie erleben. Wenn er nicht allwissend wäre, dann würde er doch bloß im Himmel abhängen und nichts checken. Ich meine, Gottes Antwort auf unsere Frage nach dem Warum wäre dann ungefähr so: Ach so, du hast gelitten? Ja, das tut mir jetzt ja echt leid. Ich wusste davon noch gar nichts. Ist was Schlimmes passiert? Und das Dritte ist, Gott ist allmächtig. Wenn er nicht allmächtig wäre, dann würde er auf unsere Frage nach dem Warum und wie lange noch antworten: Ja, weißt du, Philipp, ich schaue dir schon eine Weile zu, aber sorry, kann ich leider auch nichts machen. Sind mir die Hände gebunden. Also die Frage nach dem Warum ergibt nur dann Sinn, wenn alle drei Dinge für uns klar sind. Wenn wir wissen, ja, Gott ist Liebe, Gott ist allmächtig und Gott ist allwissend. Dann können wir nach dem Warum fragen. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder Menschen erlebt, die gesagt haben, ja, warum lässt Gott denn so viel Leid zu? Und ich verstehe diese Frage nicht und weil ich sie nicht verstehe, kann ich auch nicht an Gott glauben. Weil wenn es denn Gott geben würde, dann würde er diesem ganzen Leid ein Ende machen. Mich bewegt es irgendwie, dieser Punkt, dass wenn wir diese drei Überzeugungen nicht haben, dass dann diese Warum-Frage nicht so viel Sinn ergibt. Und ich denke, nur wenn wir diese drei Sachen für uns sehen können, dass Gott Liebe ist, allmächtig und allwissend, ich glaube, auch nur dann sind wir in der Lage, eine ernsthafte Antwort von Gott zu erwarten. Vielleicht bist du jetzt hier oder du schaust die Predigt von zu Hause an und denkst, ja, eigentlich bin ich der Überzeugung, irgendwie ist doch alles durch Evolution entstanden. Ich bin selbst Biologe von meiner ersten Ausbildung her und bin umgeben gewesen von vielen Menschen, die genau davon überzeugt waren. Wenn du trotzdem diese Frage in dir hast, warum eigentlich passieren Dinge in meinem Leben oder passieren eben nicht in meinem Leben, die ich mir eigentlich wünsche, ich möchte dir eine Frage stellen. Kannst du für dich die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass wir Menschen tief in uns eine Vorahnung haben, dass es eine höhere schöpferische Macht gibt, die existiert und die uns eine Antwort auf unsere Fragen geben kann? Also, dass im Unterbewusstsein von uns Menschen vielleicht sogar genau dieses biblische Gottesbild angelegt ist, was uns hinweist darauf, dass Gott möglicherweise doch existiert. Weil wir haben die Fragen nach dem Warum. Also ich kenne bis jetzt noch keinen Menschen, der noch nicht mal gefragt hat, ja, warum passieren denn diese Dinge? Fragen nach dem Warum sind erlaubt. Sie sind sogar gewünscht. Das lesen wir in der Bibel. Und der nächste Schritt ist dann anzuschauen, wann und wo wir diese Fragen haben. Weil wenn es uns super geht, wenn alles Paletti ist und Friede, Freude, Eierkuchen und so, ja, dann ist es doch eigentlich egal, ob wir jetzt eine Frage nach dem Warum haben oder nicht, weil uns geht es ja gut, dann stellen wir sie nicht. Wenn wir Beziehungen allgemein anschauen, dann durchlaufen alle Beziehungen verschiedene Phasen. Birgit hat da in den letzten Jahren immer wieder auch darüber gesprochen, gerade auch im Blick darauf, wie wir in unserer Gottesbeziehung auch genau diese gleichen Phasen durchleben, die wir auch in Freundschaften und so erleben. Und alles beginnt damit, dass es am Anfang eine Begeisterung hat. Es geht bergauf. Und wenn ich das jetzt übertrage auf den Glauben, dann sind wir am Anfang begeistert von Gott. Es interessiert uns, wir lesen neugierig die Bibel und ihr seht dann, ne, ist es wirklich, wir sind oben, der Lobpreis, der haut uns vom Hocker, die Lieder sprechen uns an, die Predigten scheinen nur für uns zu sein und Gott hört unsere Gebete. Und ich habe das auch erlebt. Ich meine, der Klassiker ist ja, du fährst irgendwo in die Stadt und denkst so, Gott, bitte schenk mir einen guten Parkplatz. Was wir als Familie schon für geniale Parkplätze bekommen haben, ist der Hammer. Oder ich erinnere mich, vor vielen Jahren, mein Vater hat die Waschmaschine damals repariert gehabt, funktionierte irgendwie trotzdem nicht. Er der Waschmaschine die Hand aufgelegt, gebetet für das Gerät und es funktionierte wieder. Aber erfahrungsgemäß läuft es nicht immer so in unserem Leben. Weil was danach kommt, ist eine Phase von Enttäuschung. Es ist nicht mehr, dass wir diese rosa Brille anhaben. Manche Themen langweilen uns vielleicht und wir denken nicht nur in unseren Freundschaften so, ach ja, so richtig toll ist es jetzt nicht, mit dem anderen Zeit zu verbringen, aber machen wir vielleicht trotzdem. Missverständnisse kommen auf und unterm Strich können wir sagen, es geht runter. Ihr seht, das Männchen ist wieder unten. Da ist auf einmal Gegenwind in unserer Familie, weil wir eben an Jesus glauben. Vielleicht verlieren wir doch unseren Job, wo wir dachten, ja, Gott hat uns dahin geführt. Wir erleben Ungerechtigkeit oder hören von Ungerechtigkeit. Gebete werden auf einmal nicht mehr erhört. Da ist der Parkplatz auf einmal nicht mehr da. Und so kommen Zweifel und wir fragen uns, können wir eigentlich Gott und der Bibel noch vertrauen? Und spätestens dann, wenn wir Krankheit erleben oder einen Verlust von Menschen, und ich meine, wir alle hören ja immer mehr davon, dass Menschen jetzt auch an Covid sterben, ja, können wir dann Gott vertrauen? Hat die Bibel denn recht? Warum? Und in solchen Tiefpunktzeiten, im Leid, da stellen wir diese Fragen nach dem Warum. Und da erleben wir auch so etwas wie eine Spannung in unserem Leben. Auf der einen Seite wollen wir Gott den Rücken zuwenden. Wir wollen weglaufen. Ja, vielleicht wollen wir auch mit Gott kämpfen und sagen, Gott, warum? Wieso lässt du mich das aushalten? Warum muss ich da durchgehen? Wir sind auf Angriff gepolt. Am liebsten würden wir Gott irgendwie voll eins auf die 12 geben. Aber auf der anderen Seite ist es genauso in uns, wo wir sagen, ja, eigentlich, Gott, brauchen wir genau in diesen Zeiten eine Umarmung von dir. Wir brauchen von dir gehalten zu werden. Gerade jetzt. Wisst ihr, was spannend ist? Der Name Habakuk bedeutet genau diese beiden Sachen. Kämpfen und umarmen. Dieses Ringen mit Gott und umarmt werden oder auch etwas umarmen. Und ich glaube, der Name von Habakuk ist Programm in diesem Buch. Wir werden das heute und die nächsten beiden Wochen noch genauer anschauen. Diese Tiefpunktzeiten, das sind eher die Zeiten, in denen wir Warum-Fragen haben, in denen wir diese Spannung aushalten müssen, dass wir auf der einen Seite weglaufen wollen, kämpfen wollen und auf der anderen Seite uns diese Umarmung wünschen. Und nicht selten wabert in diesen Zeiten so eine komische Überzeugung in uns. Und ich habe mich da auch schon bei erwischt, dass ich denke, ja eigentlich, wenn ich doch Christ bin, muss alles immer nur bergauf gehen. Immer weiter. So von Segen zu Segen, von Freude zu Freude. Und im Extremfall, also ich überspitze das jetzt mal, dann ist das Denken ungefähr so. Ich habe Gott mein Leben anvertraut, jetzt muss er mich heilen, bewahren und so viel beschenken, dass es für mich nur von Segen zu Segen, von Freude zu Freude geht und es kein Leid mehr in meinem Leben gibt. Und dann fallen uns Christen natürlich direkt 100 Verse aus der Bibel ein, die uns Heilung, Kraft und Weisheit versprechen. Oder wenn sie uns nicht einfallen, wir bekommen sie mündlich oder als diese schön gestalteten Postkarten von anderen. Das sind gute Verse. Ja, absolut, da will ich nichts gegen sagen. Schwierig wird es, wenn wir diese Verse außerhalb vom Kontext betrachten. Wenn wir so ganz selektiv das rauspicken aus der Bibel, was uns anspricht. So dieser Bibabo, der Bibelbastelbogen, mit vorperforierten Seiten zum einfachen Heraustrennen unbequemer Passagen. Das ist es eben nicht. Wir brauchen den Kontext, damit eben nicht so eine komische Überzeugung entsteht, dass es immer nur aufwärts geht. Weil, weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, aber ich habe, ja weniger selber, aber ich habe viel davon gehört, dass Leute, wenn es ihnen schlecht ging, Sprüche mitgegeben bekommen haben, die wie Ohrfeigen gewirkt haben. Und ja, unabhängig davon gibt es eben so diese Sprüche wie, ja, du musst nur das und das tun, ja, nur jeden Tag die Waffenrüstung anlegen, dann wird es dir gut gehen, weil das tue ich auch und das hilft so jedem, ne? Oder durch seine Wunden sind wir geheilt, also ne, du musst die Heilung nur annehmen, weil sie ist eigentlich schon da und im Prinzip erleben wir, dass manche Leute nicht geheilt werden und sogar sterben daran. Ja, aber es steht doch in der Bibel und dann, wie? Und du kriegst diesen Spruch um die Ohren gehauen und denkst so, hä? Oder ein Klassiker, Römer 8, Vers 28, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Das Beste lässt natürlich bewusst sehr viel Spielraum für Auslegung. Meistens legen wir das sehr menschlich aus, dass es unsere Bedürfnisse befriedigt. Der Punkt ist, alle diese Dinge haben eine gute Berechtigung. Ich will das echt nicht schlecht machen. Und die haben eine große Tiefe und einen großen Reichtum und Schatz für unser Leben. Aber bitte im Kontext. Nicht losgelöst. Und wenn wir sie als Mantra beten, immer so, wir müssen jeden Tag und so weiter, dann gehen wir ein Stück aus der Beziehung zu Gott raus, weil wir es selber machen wollen. Wir wollen selber unser Schicksal in der Hand haben. Und wenn wir dazu neigen, in diesen Versen eine schnelle Antwort zu finden, und das kann schnell passieren, wenn wir nicht so gut mit Leid und Schmerz umgehen können, wenn wir das schnell weghaben wollen, dieses Leid, diesen Schmerz, dann noch schnell einen Vers, eine schnelle Ermutigung, damit es weggeht, dann sagen wir im Prinzip so viel wie, das Leid darf nicht sein. Aber Leid gibt es, Leid wird es immer geben, und es darf sein. Selbst Jesus hat Leid erlebt. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Und eine mögliche Reaktion wäre zum Beispiel, es einfach zu leugnen. Zu sagen, ja, nee, das ist jetzt nicht so. Ich habe Knieprobleme eigentlich, aber nein, ich habe keine Knieprobleme, made it good. So, ich leugne das. Eine zweite Möglichkeit ist, dass ich einfach aufgebe und zurückgehe. Dem Motto, ja, mit Gott, das hat sich eh nicht gelohnt. Er hat mein Gebet nicht erhört, ich bin nicht geheilt worden, nicht gesund worden, es lohnt sich nicht. Wisst ihr, wie die Evolutionstheorie entstanden ist? Darwin war, eigentlich Pastor, seine Tochter ist nicht geheilt worden. Er hat sich von Gott abgewandt und eine Alternative gesucht, wie er die Welt erklären kann ohne Gott. Und es passiert so leicht, dieses Zurück zum Anfang und mit Gott einfach nichts mehr zu tun haben wollen. Ich möchte weiterlesen in dem Buch Habakuk, weil Gott antwortet Habakuk. Vers 5. Seht auf die Völker, schaut hin, staunt und erstarrt, denn ich vollbringe in euren Tagen eine Tat, würde man euch davon erzählen, ihr glaubtet es nicht. Cooler Anfang, oder? Jetzt geht's los. Denn seht, ich stachel die Chaldäer auf, das grausame, ungestüme Volk, das die Weiten der Erde durchzieht, um die Wohnplätze zu erobern, die ihm nicht gehören. Was bitte, Gott? Ich verstehe die Welt nicht mehr und du sagst jetzt, da kommen Leute, die uns plündern und wegschleppen. Das ist deine Antwort? Kein Wunder, dass Habakuk daraufhin wieder zu Gott sagt. Wir lesen weiter, Vers 12 bis 14. Aber du, Herr, bist du nicht mein Gott, mein Heiliger von Ewigkeit her? Lass uns nicht sterben, sondern lass sie uns, o Herr, nur eine Strafe sein. Lass sie uns, o Fels, nur züchtigen. Deine Augen sind zu rein, als dass du Böses ansehen könntest, und dem Jammer kannst du nicht zusehen. Warum siehst du dann aber den Treulosen zu und schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerecht ist? Du lässt es den Menschen gehen wie den Fischen im Meer, wie dem Gewürm, das keinen Herrn hat. Ja, Habakuk hat in gewisser Weise von Gott eine Rechtsprechung erbeten, weil sich das Volk von Gott abgewendet hat. Aber so hat er sich das nicht vorgestellt. Plötzlich war sein Leben nämlich selbst bedroht. Er wollte doch nur so ein bisschen, dass Gott eingreift und für Ordnung sorgt. Und jetzt, für Habakuk geht es erstmal noch ein Stück runter. Der Mann ist doch schon am Tiefpunkt, aber nein, bums, weiter runter. Seit ein paar Wochen höre ich immer wieder Menschen davon sprechen, ja, die Einschläge mit Corona kommen näher. So, plötzlich ist es die eigene Oma oder Mutter, die stirbt. Oder man hört von Freunden, die schwer erkrankt sind. Das Leid kommt. Es ist nicht mehr irgendwo in einem anderen Land oder in einem anderen Landkreis. Es ist plötzlich vor der Tür. Und auch wenn wir wissen irgendwo, dass Gott uns nicht vor allem bewahrt, aber so haben wir uns das doch nicht vorgestellt. Warum, Gott, greifst du nicht ein? Warum heilst du nicht? Und dann sind wir wieder da, wo wir am Anfang waren, mit Habakuk, mit den Fragen, die wir auch Gott stellen. Gott, warum? Und Habakuk reagiert dann nach einem gewissen Dialog mit Gott, reagiert er so, Kapitel 2, Vers 1. Ich will auf meinem Wachturm stehen. Ich stelle mich auf den Wall und spähe aus, um zu sehen, was er mir sagt, was er auf meine Klage entgegnet. Es ist interessant, wie ruhig dieser Vers zu sein scheint. So, Habakuk stellt sich irgendwo hin, er macht sich auf und wartet, was Gott ihm sagt. Er hat eine andere Perspektive anscheinend. Und das ist wichtig irgendwie, dass wir das auch für uns sehen, dass wir einen Perspektivwechsel machen können. So wie Gott auch auf unser Leben eine andere Perspektive hat, als wir sie manchmal haben. Gott hat einen viel größeren Plan für uns. Er möchte uns nicht einfach als Christen so zu verwöhnten Christen machen, die gepudert sind und so sanft durchs Leben schweben, so 7 Zentimeter über dem Boden. Und der Weg dorthin ist der, den Habakuk geht. Und das ist die dritte Reaktionsmöglichkeit, wie wir mit diesen Tiefpunkten, wie wir mit diesen Warum-Fragen umgehen können. Nämlich warten und an Gott dranbleiben. Das ist das, was Habakuk tut. Wir lesen im Jakobusbrief, ich springe jetzt mal ins Neue Testament, weil dort eine Stelle ist, die genau diesen Zusammenhang, warum warten und dranbleiben sich lohnt, sehr gut erklärt. Da heißt es, Kapitel 1, Verse 2 und 3, liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Hä? Ich meine, da sind wir bei der Begrüßung von Thomas eben. Dieses freut euch, ne? Und hier sollen wir uns jetzt freuen, wenn unser Glaube hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass ihr durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich werdet. Unser Glaube wird fest und unerschütterlich, wenn wir durch diese Bewährungsproben durchgehen, wenn wir dranbleiben, wenn wir geduldig werden. Habakuks Glaube wurde hart auf die Probe gestellt. Wir haben es eben gelesen. Warum Gott? Und wie lange noch? Da, wo wir solche Fragen haben, auch in unserem Leben, in unserer heutigen Zeit, wird auch unser Glaube heute hart auf die Probe gestellt. Immer wieder. Und das sind meistens keine einfachen Zeiten, sondern Zeiten, wo wir Leid erleben, wo Schmerz da ist, wo wir ringen, wo wir kämpfen wollen auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese Sehnsucht haben, dass Gott uns doch mit seiner Liebe begegnet und uns in den Arm nimmt. Aber in diesen Zeiten liegt ein Schatz verborgen. Nämlich, dass wir charakterlich und im Glauben wachsen können und reifer werden. Das, was es braucht, ist Ja zu sagen dazu. Nicht wegzulaufen, nicht zurück zum Anfang. Und auch nicht zu leugnen nach dem Motto, ja, das gibt es nicht. Sondern zu sagen, ja Gott, ich will warten, ich will dranbleiben. Und vielleicht finden wir in unserem Leben einen besonderen Ort dafür, wie Habakuk, der auf diesen Wachturm gegangen ist und gesagt hat, das ist mein persönlicher Ort, wo ich mich hinstelle, wo ich mich konzentrieren kann und auf Gott ausrichten kann. Und ja, es ist Kacke, aber ich warte, was Gott mir sagen wird. Und es kann sein, wir bekommen eine Antwort, es kann sein, dass wir keine Antwort bekommen. Aber es macht uns reifer, es macht uns stärker. Ich merke, wenn ich dieses Thema irgendwo lese, in mir bewege, das ist so das eine. Aber eigentlich mag ich es, Vorbilder zu haben in meinem Leben. Und auch hier denke ich so, wo sind eigentlich meine Vorbilder? Und mir sind zwei Leute eingefallen. Der eine hat vor vielen hundert Jahren gelebt, das ist nämlich Kaleb. Das ist eine Person, die nach dem Auszug aus Ägypten, als das Volk rausgeführt worden ist von Mose, aus der Gefangenschaft, der als einer von 12 Kundschaftern in das Land Israel reingegangen ist mit jungen Jahren und einer von den beiden gewesen ist, Josua war der andere, die gesagt haben, das Land ist gut, es lohnt sich, wir schaffen das. So, und die meisten von uns wissen wahrscheinlich, dass sich daraufhin das Volk Israel für die 10 anderen entschieden hat. Und sie 40 Jahre in der Wüste waren und Kaleb auch 40 Jahre Wüste erlebt hat. Und ich glaube, dass dieses Murren und Aushalten von dem Volk Israel, das hat Kaleb reifer gemacht, stärker gemacht im Glauben. Und mit Sicherheit hat er zwischendurch immer wieder gefragt, warum Gott, bin ich umgeben von so vielen Tuppissen, die es nicht checken? Gott, und wie lange noch müssen wir durch diese Wüste wandern? Und am Ende dieser Zeit, Kaleb war 80 Jahre alt. Ich meine 80. Wir alle wissen, was 80 Jahre bedeutet. Am Ende dieser Zeit war er einer derjenigen, die das Land mit einnehmen durften, und das wurde aufgeteilt. Jeder Stamm hat einen Bereich bekommen, und der Stamm, zu dem Kaleb gehört hat, für den hat Kaleb gesprochen. Er war der Älteste anscheinend oder einer derjenigen, die entscheiden konnten, und hat gesagt: Gebt mir den Teil, der am schwersten ist zu erobern, das Bergland mit den stark befestigten Städten. Der Mann ist 80 gewesen. Das war kein Jungspund, der sich aufs Pferd gesetzt hat und gesagt hat: Tschakka. Aber er wusste, Gott ist mit ihm und er schafft es. Und das bewegt mich, wo ich sage, ich will mit 80 Jahren auch noch sagen können: Gib mir den schwersten Teil, ich kämpfe dafür. Weil ich weiß, dass mein Gott mit mir ist. Die zweite Person, an die ich denke, die ist wesentlich näher bei mir. Das ist eine gute Freundin von unserer Familie. Sie ist auch in dem gleichen Alter wie Kaleb damals, über 80. Und vielleicht schaust du zu, ich vermute, dass du nicht möchtest, dass ich deinen Namen so hier groß sage, deswegen bin ich ja zurückhaltend. Aber wenn du zuschaust, ich möchte einfach sagen, du bist ein Riesenvorbild für mich. Wie du treu bist in deinem Glauben, wie du betest jeden Tag für unsere Familie, wie du durch das ganze Leid durchgegangen bist in deinem Leben, wie du Schmerz hast und auch immer noch Leid erfährst. Aber da ist diese Freude, diese Hoffnung. Jedes Mal, wenn ich dich sehe, strahlst du über beide Ohren. Und das feiere ich. Ich bin ein großer Fan von dir. Und das ist die zweite Person, die für mich ein Wahnsinnsvorbild ist. Wenn ich über 80 bin, ich hoffe und wünsche, dass ich das Alter erreiche, dann will ich wie Kaleb kämpfen können. Und ich will wie diese gute Freundin von unserer Familie diese Freude und Hoffnung haben. Ich will im Gebet treu dabei sein können und strahlen über beide Ohren. Auch wenn ich Leid erlebt habe, auch wenn ich Mist erlebe, weil Gott da ist. Die guten Vorbilder im Glauben sind nicht unbedingt die Leute, die auf der Bühne stehen oder bei YouTube zu finden sind. Nicht unbedingt, manchmal schon. Aber es sind die Helden, die im Leben durch Leid durchgegangen sind, die an Gott dran geblieben sind, deren Glaube hart auf die Probe gestellt worden ist und die gereift sind. Quasi die Habakuks in der heutigen Zeit. Die kämpfen, um an Gott dran zu bleiben und die gleichzeitig sich von Gott immer wieder umarmen lassen und seine Liebe begegnen. Die an den Tiefpunkten ihres Lebens nicht weglaufen, nicht leugnen, sondern sagen: Ja, Gott, gerade jetzt brauche ich dich. Und du bist da, egal wie es mir geht. Das klingt vielleicht schön zu sagen, ich will mit 80 da sein. Aber die Frage ist doch, bin ich bereit in meinem Leben bis dahin? Und ich habe noch 43 Jahre dafür. Bin ich bereit, den Weg dahin zu gehen, den Preis zu bezahlen? Und der Preis ist, dran zu bleiben. Gott lädt uns ein, das Warten und Aushalten nicht als leidvolles Absitzen zu sehen, sondern im Glauben zu wachsen und zu reifen. Weil Gott will durch uns Geschichte schreiben. Auch durch dich. Durch dich. Durch dich, der du zu Hause zuschaust. Durch dich. Ich möchte zum Abschluss beten. Gott, uns bewegen immer wieder die Fragen nach dem Warum. Vieles verstehen wir nicht. Wir sind ungeduldig. Uns fällt es schwer, auszuhalten und zu warten. Du siehst, wo wir ringen damit, von dir eine Antwort bekommen zu wollen. Du siehst, wo wir am liebsten weglaufen würden und wo wir die Sehnsucht haben, von dir umarmt zu werden, wo wir in dieser Spannung leben. Gott, gib uns immer wieder den Mut, dir unsere Warum-Fragen zu stellen. Dass wir bereit sind zu sagen, ja Gott, wir verstehen es nicht, aber wir klagen es dir. Bitte schenk uns Kraft zu akzeptieren, dass nicht immer alles in unserem Sinne gut wird, aber in deinem. Hilf uns da ein Stück zurückzutreten, zu sagen, Gott, du darfst Gott sein in unserem Leben. Nicht wir wollen unser Schicksal immer selber bestimmen. Schenk uns bitte Kraft und Trost, wenn wir Leid erleben, gerade in der aktuellen Zeit mit Covid, wo so viele Menschen infiziert sind, wo wir vielleicht auch trauern darüber, weil wir jemanden aus unserer Familie oder Freundeskreis verloren haben. Tröste uns, gib uns Kraft. Und auch wenn wir es nicht verstehen, hilf uns, an dir dran zu bleiben, zu warten. Gib uns diese Kraft dafür. Und ich bete auch dafür, dass du uns diese besonderen Orte schenkst, wo wir auf dich warten können, die uns helfen. Zeig uns die bitte. Und gib uns einen Blick, wie du auf die Themen und Momente schaust, in denen unser Glaube auf die Probe gestellt wird. Weil das wird immer wieder passieren, Jesus. Wir werden immer wieder auf die Probe gestellt. Aber ich wünsche mir, dass wir dranbleiben können an dir. Hilf uns da bitte für. Und lass uns Vorbilder erkennen für uns selber. Und lass uns auch selber zu Vorbildern für andere werden, wie wir an dir dranbleiben können. Amen.